Die Welt verändert sich. Die Sonne blendet dich und mehr als alles wünschst du dir, du wärst wesentlich. Aber das bist du nicht. Du stehst dir selbst im Licht und glücklich ist nur, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Der Staub bedeckt die kleine Wohnung, die mal deine war. Du denkst an große Liebe, die mal eine kleine war und deine Freunde sind, wo deine Träume sind, irgendwo zwischen Baumarkt und dem zweiten Kind. Wer sich in seiner Welt alle Türen offen hält, verbringt sein Leben auf dem Gang. Der Nachbarshund, der bellt.
Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Anna Mabo, Theaterregisseurin, Sängerin und meines Erachtens auch Poetin aus Wien. Herzlich willkommen.
Hallo.
Anna, wie geht's?
Gute Frage.
Eben, ich habe gehofft, das wird die Intro.
Doch, müsste ich jetzt wahrscheinlich länger drüber nachdenken, aber akut, gut, ich sitze in einem leeren Probenraum und bin froh, dass das Internet so gut ist und die Heizung funktioniert.
Sehr gut. Ich habe mir ein bisschen in der Vorbereitung gefragt, mache ich jetzt eigentlich den Podcast mit Anna Mabo, der Sängerin, oder mit Anna Mabo, der Regisseurin, oder vielleicht mit beiden, vermutlich mit beiden, du wirst es noch nicht wissen, weil du weißt noch nicht, welche Fragen du kriegst, aber mit der Doppelrolle kannst du mittlerweile ganz gut, oder wie ist das?
Ja, ich meine, im Prinzip ist ja derselbe Mensch mit weniger Buchstaben. Und so ein minimaler Buchstabenverlust, glaube ich, hat noch keinem Charakter so wirklich einen Abzug getan oder so. Drum, glaube ich, fühle ich mich mit beiden angesprochen. Ja, ist lustig, weil ich das oft gefragt werde, oder was da der Unterschied ist und so. Es war tatsächlich eher, dass ich einfach fand, also in echt schreibt man mich mit einem E am Ende, das ist ein stummes E, eigentlich so wie bei Django Unchained, wo es immer, the D is silent, sage ich immer, the E is silent. Ich glaube, es ist im Original ein dänischer Name, aber ich kenne niemanden in Dänemark, leider. Und das kommt dann eher so zu Erklärsituationen, sagt man Mabö oder Maboe und wo ist dieses R, kommt das nach dem M oder es kommt nach dem A. Ja, Mabo war einfach das, wo man sagt, man spricht es halt so aus, M-A-B-O und fertig. Außerdem war ich früher ein Fan von den Blues Brothers und die hatten sich ihre Namen so cool auf die Knöchel tätowiert und es ging mit Anna Mabo besser als mit dem ganzen Namen und fand das dann eigentlich eher aus einem menschenfreundlichen Grund heraus, dass man den Leuten das Nachfragen erspart oder so und habe das nur im Theater deshalb beibehalten, weil man da so oft dann doch Verträge unterschreiben muss und so. Das muss ich in der Musik nicht so oft und da bin ich dann irgendwie bei dem seriösen Passnamen geblieben. Ja, so hat sich das irgendwie ergeben. Und jetzt finde ich es eigentlich ganz lustig, weil man weiß, woran man ist.
Ich bin ja alter Mensch, ich kann mir noch an Ernst Wolfram erinnern. Ich weiß nicht, ob das der Onkel oder der Großonkel oder so
mein
war.
Onkel.
Dein Onkel. Und da kann ich mich noch erinnern, dass manche ein bisschen verwirrt waren mit dem E und wirklich manche Marbö gesagt haben. Aber da warst du wahrscheinlich noch nicht einmal auf der Welt. Ja, kommen wir mal kurz zu deiner Geburt. Du bist in Wien geboren und aufgewachsen, hast Klavier und Cello sowie Gitarre gelernt. Warum dann eigentlich nicht gleich der Weg in die Musik, sondern erst einmal dann, also Studium und dann Theater?
Eigentlich wahnsinnig schlecht war. Ich glaube, das ist die einfachste Erklärung. Also Gitarre habe ich tatsächlich nie gelernt. Also das war eher so ein Zuflucht. Also ich habe Cello 10 Jahre sehr motiviert, aber sehr erfolglos gelernt bei der Michaela Eiberg. Falls sie das hört, liebe Grüße, ganz toller Mensch. Und ich habe mit der so gut Zeit verbracht, einmal die Woche, dass ich, obwohl ich keine merklichen Fortschritte im Cello-Spiel gemacht habe, trotzdem so gern zu ihr gegangen bin in die Stunde, weil es so eine gut verbrachte Lebenszeit war und weil ich auch dachte, einmal die Woche schlecht Cello spielen ist besser als gar nicht Cello spielen. Also ich habe mich irgendwie erstaunlicherweise, also als Kind ist man ja dann doch so, dass man nur die Sachen machen will, in denen man gut ist. Und ich glaube, das hing bei mir nicht unbedingt zusammen. Ich habe es gern gemacht und schlecht. Und du da gar nicht tief stapeln. Also ich glaube, alle, die mich spielen gehört haben, können das bestätigen. Umso schöner ist es, dass ich jetzt mit einem Cellisten auftrete, der irgendwie diese Jugendträume übernimmt, der Clemens. Gitarre habe ich nie gelernt. Das habe ich dann angefangen so mit Peter Bursch, wer es kennt, diese Gitarrenbücher, dann diese Lagerfeuerlieder halt zu lernen, weil ich bei den Pfadfindern war und immer das Gefühl hatte, dass da ein bisschen zu wenig Stimmung ist. Und habe dann mit diesen 4 Akkorden, kommt man relativ weit am Lagerfeuer. Solange man es motiviert macht, ist es gar nicht so wichtig, dass man durch Fingerfertigkeit glänzt, sondern eher durch so eine gewisse Uneitelkeit, dass man sich da auch nicht zu blöd ist, das 4. Mal am Bett im Kornfeld zu spielen oder so. Und habe dann so gesehen, wie viel Spaß mir doch Musik macht. Aber ich glaube, es ging damals weniger um die Musik als um diese Gemeinschaft und um dieses irgendwie unterhaltende Moment und diese gemeinsam verbrachte Zeit. Und das ist nach wie vor, glaube ich, bei Musik so. Aber darum, glaube ich, weil ich Musik nie so als, oder wie ich es gemacht habe, nie als Musik wahrgenommen habe, sondern immer eher so als Kommunikationsebene mit anderen Leuten und so eine Art, also Musik war irgendwie keine Kunst für mich, sondern eher eine Art, Zeit zu verbringen. Und darum, glaube ich, habe ich das gar nicht bedacht, dass das irgendwie ein möglicher Berufsweg wäre oder so. Das sollen die Leute machen, die das tatsächlich können oder so. Und im Theater habe ich mich einfach in der Schule schon sehr wohl gefühlt. Irgendwie, da gab es das Schultheater und mit der Schule an sich, ja, wie eh die meisten, fühlt man sich vielleicht nicht immer so ganz wohl. Und das Schultheater war so ein irgendwie rechtsfreier Raum, in dem wir als SchülerInnen damals so machen konnten, was wir wollten. Und das hat mich irgendwie sehr gereizt. Und das ist dann dieses institutionalisierte Element einer Universität gab, in der man das studieren kann. Das wusste ich auch nicht bis eine Woche vor dieser Abgangsprüfung, habe ich das auch gar nicht so realistisch als Berufszweig gesehen. Und dass ich da dann aufgenommen wurde, war natürlich ein Glück und ein Zufall, für den ich bis heute sehr dankbar bin. Genau. Und dann hat sich die Musik erst später wieder zurückgemeldet, als ich vom Theater vielleicht zwischendurch auch wieder desillusioniert wurde. Ja.
Ja, du hast am Max-Reinhardt-Seminar studiert, dann Theaterwissenschaft, Gender Studies und Philosophie in Gießen, eine Stadt, die du mal als die hässlichste Stadt Deutschlands bezeichnet hast.
Da gab es tatsächlich eine Umfrage. Okay. Also ja. Das ist wissenschaftlich bestätigt, dass Gießen.
Ich habe immer gedacht, das ist Kiel, die hässlichste Stadt Deutschlands, aber ist vielleicht nur Platz 2.
Da gibt es viele.
Aber meine Frage ist, Schauspielerin zu werden, war da aber nie dein Traum, sondern du wolltest wirklich Regie führen.
Naja, als Kind, wie gesagt, man weiß ja oft nicht, also ich glaube, die wenigsten Leute oder auch vor allem die wenigsten jungen Leute, die Theater machen, wissen, dass Regie tatsächlich ein Beruf ist und oder auch, also mir ging es auf jeden Fall so, kann ja jetzt nicht von anderen sprechen, aber ich habe schon angefangen mit Schauspiel, einfach weil das Naheliegendste ist, was man halt so sieht, oder? Man geht ins Theater und man sieht Leute, die schauspielen, that's it. Und wie viel da dann sonst noch dranhängt und dass die Schauspieler eigentlich auch nur also das sind halt wie die Stürmer im Fußball, die schießen halt die Tore und kriegen den Applaus, aber wie viele, also ja, wer die trainiert, man sieht ja jetzt mit Rangnick, oder? Da kann man jetzt nicht verleugnen, dass jemand, der sich da überlegt, wie es gehen könnte, gar nicht so schlecht ist. Und das finde ich eigentlich auch nach wie vor das Schöne im Theater, dass es so ein Teamsport ist und bleibt. Und das Schwierige auch, weil man mit so vielen Leuten zu tun hat, die eigentlich viel mit sich selbst beschäftigt sind, aber gezwungen sind, im Team zu arbeiten. Also insofern habe ich schon Schauspiel sehr genossen, aber sobald ich dann im Studium war, war ich eigentlich von Tag 1 an, ich habe das nie wieder vermisst. Ich war eigentlich ganz froh, dass ich Regie gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, dass vor allem im Studium sich die Regie noch mehr mit anderen Leuten und dem Text und so auseinandersetzen muss und man im Schauspielstudium erst einmal schon lernt, wie man geht und redet und sich bewegt und wie man atmet und so. Und ich glaube, da war ich irgendwie ganz froh drüber, dass es da im Regiestudium auch noch andere Sachen gibt, mit denen man gezwungen ist, sich zu beschäftigen. Aber eben auch nicht genug Sachen. Und weshalb ich dann da in so einem Rappel im 4. Jahr mein Erasmus in Gießen gemacht habe, worüber sich alle mal lustig gemacht haben, weil da macht man Erasmus und geht nach Hessen. Aber ja, im Theaterstudium ist man dann doch auf den deutschsprachigen Raum irgendwie beschränkt. Und Gießen, da gibt es halt diese Universität für angewandte Theaterwissenschaft, wo auch René Polisch war. Und die denken Theater halt so ein bisschen von der anderen Seite. Also da gibt es nicht so, also da hatte ich das Gefühl, dass diese ganze Postdramatik, die dann dort einfach, wenn nicht erfunden, dann zumindest gefeiert wurde, die kommt so von der anderen Seite. Man fragt sich, man nimmt da nicht so ein Stück her und überlegt sich, was man da drin lesen könnte, sondern man überlegt sich irgendwie zuerst, was man gerne sagen würde und dann überlegt man sich, was die Mittel sind, die man dafür zu wählen hat oder so. Ist jetzt irgendwie so komplex beschrieben, aber ich glaube, das war irgendwie eine Sehnsucht, die ich vielleicht hatte nach mehr inhaltlicher Auseinandersetzung. Aber wie es halt so ist, war ich dann in Gießen und habe mich auch wieder gesehnt nach, nach Stücken. Und also ja, ich glaube, es ist die Mischung macht's.
Immerhin hast du ja doch als Statistin in einem Film über Steve Jobs mitgewirkt. Welche größeren Rollen von dir in Film und Fernsehen habe ich denn verpasst?
Boah, das ist aber tief gegraben.
Ja.
Ja, ganz tief.
Wikipedia auswendig gelernt quasi.
Man sieht mich leider nicht im Film, weil die Ansage war, also sie haben Statisten gesucht, da war ich ein Jahr in Kalifornien, sie haben Statisten gesucht, Statistinnen, die natürlich unbezahlt, aber es gab gratis Erdnüsse. Sich in ein Auditorium setzen und das neue Apple-Produkt irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich glaube, ich habe den Film gar nicht gesehen. Und die einzige Ansage war, man muss sich 80s-mäßig anziehen. Und das hat mir halt so Spaß gemacht, dass ich mich sehr verkleidet habe, aber so auffällig, dass ich natürlich nicht in der ersten Reihe sitzen durfte, weil das in so einer Massenszene gar nicht so gut ist, wenn da jemand so raussticht. Aber meinen Bruder, den erkennt man ganz gut, das ist in der dritten Reihe. Ja, sonst Schauspiel weiß ich nicht genau. In Film und Fernsehen habe ich sicher noch. Ich habe einmal, was war das denn? Der hieß Matthias, der Film. Und der Clara Stern, glaube ich. Da stand ich auch irgendwo in der dritten Reihe. Aber das ist auch lang her. Ich weiß, dass es ganz kalt war. Ja, ja. Aber ich glaube, nichts Großes. Du hast okay. Nichts Großes verpasst.
Na, vielleicht kommt das noch. Das Biopic dann.
Ja, genau.
Rosera und Dollezahl, glaube ich, sind ja nicht mehr so im Geschäft, aber es wird schon Leute geben, die noch Musikfilme machen wollen. Ja, also ein bisschen bleiben wir noch kurz beim Theater, bevor wir dann zur Musik gehen. Ich habe 4 Podcasts mit dir gehört, ich habe mindestens 2 Konzerte mit dir gesehen und ich bin zum Schluss gekommen, du bist ungefähr unter den Top 10 der sympathischsten Menschen weltweit.
Und das, meine ich ernst. Wer sind die anderen?
Ja, weiß ich nicht genau, aber so in der Größenordnung. und dann habe ich mich gefragt, okay, schön, nett, freut mich auch. Aber wie geht sich das aus mit der Rolle als Regisseurin? Ich glaube, dass man natürlich nicht herumbrüllen muss, wie unter Peimann vermutlich gebrüllt wurde. Aber muss man nicht trotzdem zwischendurch streng sein, vielleicht sogar manchmal hart?
Boah, das musst du, weiß nicht. Vielleicht müsste man das. Aber ich kann es halt nicht. Also, ja. Nachdem es bis jetzt eigentlich ganz gut ohne Rumschreien funktioniert hat, habe ich das Gefühl, es fehlt auf der Aggressionsfront nicht viel. Ich glaube auch, dass das sagt, also was ich da auch für Geschichten höre, ich glaube, das ist schon noch ein bisschen überholt, dass man so immer, wenn irgendwelche Männer gut entbrannt schreien, den Raum verlassen und dann sagt man, ja, es sei ein Künstler oder es sei ein Choleriker, das sind so leichte Entschuldigungen dafür, dass man einfach nicht checkt, wie wichtig oder unwichtig das ist, was man gerade macht. Also ich weiß auch nicht. Bei Regie ist ja das Lustige, dass das doch irgendwie jeder und jede neu erfindet. So man und zwar und nicht so prinzipiell, sondern jedes Mal, wenn man eine Produktion hat. Also ich glaube, ich hatte früher nach dem Studium wahnsinnig viel Angst vor diesem Job und habe es auch immer noch in Abstufungen. Aber damals hatte ich so das Gefühl, es wird einem so beigebracht, dass man halt so Antworten haben muss auf so Sachen und dass man da verantwortlich ist für so eine Gruppe von Leuten. Und als ich fertig war, war ich halt 22 oder so und dann, ja, dann ist man irgendwie halb so alt wie der Großteil der Schauspieler und Schauspielerinnen und habe das irgendwie als viel zu absurde Aufgabe empfunden, da diesen komischen, mir das anzuziehen, dass ich da jetzt irgendwas wüsste, was die anderen noch ausführen müssen. Und das hat mir dann auch sicher ein Jahr lang nach dem Studium so gar keinen Spaß gemacht. Weil ich eher damit beschäftigt war, herauszufinden, was ich alles nicht kann oder nicht weiß, als mich damit zu beschäftigen, was denn die Leute, mit denen ich im Raum bin, wissen können. Und das habe ich, glaube ich, dann durch die Musik wieder gelernt, wo man halt in einer Band spielt, ne? Und dann, das sage ich ja dann eh immer, dass das beste Theater das ist, was sich halt anfühlt, wie so eine Musikproduktion oder wie halt das beste Ensemble agiert untereinander, wie so eine Band, in der jeder was anderes macht, aber jeder auf seine Weise unverzichtbar ist. Und ich glaube, seit ich mir einfach denke, es ist halt ein Teamsport und alles, was ich machen muss, ist aufmerksam zuschauen und zuhören und das dann irgendwie so zusammenbauen, dass es halbwegs kohärent ist. Das ist ja eigentlich eine viel Ort, also eher so eine Ordnungsfunktion. Man tut eher so ein Puzzle bauen und nicht so mit dem Hammer irgendwelche Nägel einschlagen. Genau, und drum hat mir die Wut noch nicht gefehlt. Was vielleicht schon hilft, ist, dass man keine Angst hat zu sagen, was man gerade denkt oder so, oder auch kritisieren können und das nicht als Beleidigung verstehen. Also ich weiß, dass ich auch immer noch oft Regieanweisungen mache, aber hoffentlich weniger als früher, die immer so lauten, ich glaube, wir könnten vielleicht versuchen, das. Und das sind einfach ganz viele Relativierungen drin, die gar nicht sein müssen. Ich sage, so, wir machen jetzt die Choreo. Dann ist das ja noch immer nicht despotisch so, sondern dann kann man immer noch drüber reden, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und wenn man sich am nächsten Tag dagegen entscheidet, dass die Ideen von gestern gut waren, dann ist es auch okay. Also ich glaube, es ist nie zu spät, zurückzurudern. Aber es hemmt schon, wenn man die ganze Zeit alles in Frage stellt, bevor man es versucht hat. Und ich glaube, das musste ich sicher noch lernen. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Autorität, die habe ich nicht, aber ich vermisse sie auch nicht. Also ich muss jetzt die Schauspielerin fragen, mit denen ich so was gemacht habe, ob die sagen, ah, das wäre schon gut gewesen, ein bisschen mehr schreien. Dann hätte ich mich sicherer gefühlt. Aber ja, bis jetzt.
Also eine Theaterfrage habe ich noch und ich gebe zu, ich traue sie mir halt bei dir leichter stellen, weil du wahrscheinlich eben nicht cholerisch explodieren wirst. Weil sie ist ein bisschen laienhaft, sie ist gut gemeint, aber ob sie gut ist, werden wir sehen. Du hast Regie geführt am Wiener Schauspielhaus, am Volkstheater in Wien und am Volkstheater in München. Und die Frage ist jetzt, passt du eine Regiearbeit ein bisschen an das jeweilige Haus auch an? Es gibt halt so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, Corporate Signature oder keine Ahnung. Außerdem, was weiß ich, das Volkstheater in Wien ist vielleicht ein bisschen politischer, vielleicht ein bisschen linker als andere Theater. Ist dann deine Arbeit ein bisschen auf das Haus abgestimmt oder ist das immer an der Mabo oder ist das sowieso ein Sammelsurium an verschiedensten Einflüssen?
Ich finde, das ist gar keine, das ist eine super Frage. Ich glaube, wenn ich eine Handschrift, also es klingt auch so hoch, aber oder wenn ich irgendeine Handschrift habe in der Regie, glaube ich, ist es am ehesten das Sammelsurium. Also ich glaube, wenn man sagt, es gibt eine Handschrift, dann ist es vielleicht die, dass man das Gefühl hat, dass alle Leute, die daran beteiligt sind, irgendwie vorkommen. Und das im Idealfall, also am besten ist eine Produktion dann, wenn alle Leute, die auf der Bühne stehen, hinter dem stehen, was passiert und das Gefühl haben, dass sie was dazu beigetragen haben. Und demnach sind natürlich die Leute, die mitmachen, maßgeblich. Und wenn das jetzt Leute von, weiß nicht, also ich habe eine Zeit lang also im Schultheater, wo da war ich schon erwachsen, mit Kindern gearbeitet, mit so 13-, 14-Jährigen. Und denen stülpe ich jetzt natürlich nicht die Spielweise auf, die ich Leuten im Kosmos-Theater bei einem feministischen Monolog auferlegen oder abverlangen würde oder so. Und trotzdem ist meine Handschrift, unter Anführungszeichen, jetzt nicht, dass alle Leute so spielen sollten wie 13-, 14-Jährige, sondern dass alle Leute im besten Fall so spielen, wie sie gerne spielen, damit ihnen das Spaß macht und dass man das dann so gefinkelt irgendwie zusammenschustert, dass es trotzdem am Ende Sinn ergibt und nicht einfach jeder macht, wie er sich wohlfühlt und dann kennt sich keiner mehr aus, sondern dass man einfach gemeinsam was findet, wo jeder vorkommt. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es jedes Mal anders ist und weil die Leute, die an Häusern arbeiten oder die Ensembles halt an jedem Haus anders sind, ist auch die Inszenierung an jedem Haus anders und manche Leute haben mehr Spaß an politischen Diskursen oder weirderen Sachen und andere Leute halt weniger. Und ich glaube schon, dass sich das in einer gewissen grundsätzlichen Liebe zu den Leuten, mit denen man arbeitet, halt auch anpasst so. Aber es gibt nicht den opportunistischen Gedanken, bevor man anfängt zu inszenieren, sich zu fragen, was ist das für ein Haus und wie kann ich möglichst gefällig Theater machen, sondern eher diese Neugierde darauf, wer die Leute sind, mit denen man Theater macht und dann selber gespannt sein auf das, was das jetzt mit meiner grundsätzlichen Art so inszenieren macht oder so, wie das verändert. Aber eben, ich glaube, es gibt einfach ganz viele Regisseurinnen die oder Regisseure, die auch viel mehr Konzept haben und die viel klarer eine Idee haben, bevor sie anfangen zu proben. Ich glaube, bei mir gibt es eben selten so ein Ziel, aber immer eine Richtung, in die man im besten Fall gemeinsam steuert. Und schwierig wird es, glaube ich, nur, wenn man sich auf so einer Humorebene gar nicht trifft, weil Witze sind einfach ganz schwer zu erklären. Und ja, da hatte ich irgendwie bis jetzt immer Glück, dass es doch immer so einen gewissen Grundschmäh gibt. Aber wenn das nicht ist, dann ja, da merke ich schon, dass man da an seine Grenzen stößt, weil das sprengt dann auch meine Eloquenz irgendwie.
Bis zu erklären,
warum ein rosa Bohrer jetzt
ein
guter Ersatz für eine Pistole ist oder so, ja.
Das Thema Witz kommt bei uns noch gegen Ende. Ich würde den Übergang zur Politik noch kurz bauen. Du hast eine Zeit lang mit deiner Mutter in Palo Alto, California gelebt. Kannst du mir kurz erklären, was in den USA los ist? Nur so ganz kurz.
Naja, also im Sinne von, du hast es vermieden, die Nachrichten zu schauen und weißt nicht, wer gewonnen hat und ich muss es dir jetzt
genau,
schon beibringen.
Ja, genau.
Ich glaube,
ja, genau.
Das wäre mir zu schmerzhaft jetzt. Da würde ich jetzt, wenn das der Fall wäre, würde ich jetzt vielleicht auch noch nach Graz fahren.
Okay. Na, also vielleicht nur an der Stelle, weil in meiner Bubble sich jetzt echt viele Leute gefragt haben, wie konnte das passieren, dass zum Beispiel verschiedenste Gruppen, die unter Donny ja gar nicht profitieren werden, ihn trotzdem gewählt haben. Da kann ich das Buch von der Hannelore Veit sehr empfehlen, die das super erklärt, die diese Gruppen untersucht hat. Ich habe mir nur gedacht,
es ist völlig absurd.
Für jemanden, der in den USA gelebt hat.
Und ich habe die Wahl auch, ich wollte sie anschauen. Ich bin mit meinem Bruder wach geblieben bis um 4 in der Früh oder so. Tatsächlich, weil ich die Hoffnung oder eigentlich mittlerweile dann fast die Überzeugung hatte, dass es anders ausgeht. Irgendwie, aber auch, weil ich halt, also ja, keine Ahnung, ich höre dann so Stimmen, ja, die Kamala Harris war jetzt auch nicht die perfekte Wahl oder so. Und ich denke mir, das ist so... Das hat gar nichts damit zu tun, was passiert ist, weil ich habe mir das angeschaut und nach europäischen Verhältnissen wäre die überhaupt nicht radikal links. Also diese total Mitte-Politikerin, wenn eher Mitte-konservativ. So, also das ist es wirklich nicht. Und da jetzt nach Fehlern bei der Kamala Harris zu suchen, ist so abwegig. Weil, also ich bin ja noch aufgeregt, ich bin natürlich, es ist nämlich schrecklich, amerikanische Wahlen anzuschauen. Also bis um 4 in der Früh erfährt man so, hier in Michigan führt Kamala Harris mit 84% und wir sind beim Auszählen bei 2%. Und man ist so, okay, mit dieser Info kann ich gar nichts, egal. Ja, aber ich bin dann aufgewacht und habe es gehört und konnte es natürlich glauben, weil es war Ö1 und ich glaube Ö1 alles, aber ich finde, es ist einfach ein drastisches Zeichen, wie stark diese Misogynie einfach noch verankert ist und wie... Also das ist einfach vollkommen egal, wie offensichtlich kompetent eine Kandidatin ist im Vergleich zu einem anderen, der ja nicht einmal, ich unterstelle mir ja gar nichts Böses, ich glaube einfach, dass er einfach ein Wahnsinniger ist und dass das Wahnsinn, das ist auch schon wieder so, aber ich halte das alles nicht für sehr zurechnungsfähig, was da passiert und habe letztens den Begriff von einer Spezialistin für die Amerika-Wahlen mit Fokus auf lustigerweise die Christian Nationalists, was auch eine ganz absurde Splittergruppe ist, gehört, wo sie mit dem Begriff Sanewashing beigebracht hat. Und Sanewashing bedeutet, Donald Trump gibt so viel Stuss von sich, also noch viel mehr, als man glaubt. Und auf diesen Rallies, wo Kamala Harris ja auch gesagt hat, geht's hin und schaut sich das an, weil ihr werdet nicht glauben, was er redet, dass man einfach 3,5 Stunden ihm dabei zuhört, wie er eine Stunde erzählt, wie oft er aufs Klo geht oder wie oft er seine Bettwäsche wechselt. Oder also Sachen, über die Journalistinnen gar nicht berichten können, weil es so abstrus ist. Und dass selbst Journalistinnen, die ja gegen ihn sind, halt um irgendwas erzählen zu können, das zu finden, was irgendwie halbwegs zusammenhängend klingt oder das, was halt einen politischen Standpunkt klar macht oder das, was so weird ist, dass man es dann doch ausstrahlt. Aber ja, also das Sane-Washing, dass man ihn quasi vernünftiger darstellt, als er ist, das hat mich schon schockiert, weil so vernünftig kommt er auch nach diesem Filter nicht rüber. Und dann aufzuwachen und sich zu denken, okay, egal wie absurd der Gegenkandidat ist und egal, wer da dem entgegensteht, solange es eine Frau ist, ist es einfach immer noch in den USA so, dass sie keine Chance hat. Und das ist so erschütternd für alle Frauen dieser Welt und für die Lage, ja, weil es ist einfach, man kann es nicht kleinreden, es ist einfach die mächtigste Position die es gibt. Und das Schlimmste, Entschuldigung, aber du hast gefragt, aber
Ja.
das Schlimmste daran ist ja wirklich, dass er die Popular Vote gewonnen hat. Und da habe ich am Tag davor mich noch so drüber ausgelassen, ja, das amerikanische Wahlsystem, und es ist ja so, es ist ja tatsächlich so, dass erst einmal ein republikanischer Kandidat mit der Mehrheit der Stimmen gewonnen hat. Sonst war das immer einfach nur wegen diesen komischen Wahlzirkeln und so. Also, und am Tag davor sage ich das noch so, und dann ist das auch passiert, dass tatsächlich die Mehrheit der Amerikaner Wahlsystem hin oder her sich dafür entschieden haben, Donald Trump als Präsident zu haben. Das leuchtet mir einfach gar nicht
Obwohl,
ein.
das muss ich sagen, ist fast schon wieder tröstlich in der ganzen Katastrophe, weil sonst, das, also noch einmal hätte ich das nicht ausgehalten, diese unglaubliche Ungerechtigkeit, dass du vielleicht 1 Million weniger Stimmen hast und dann trotzdem, also das muss ich echt sagen, das tröstet mich schon fast ein bisschen. Es
Ja.
hat leider auch nichts geholfen, dass Taylor Swift, Beyoncé, Springsteen, Robert De Niro, wer auch immer sich für Kamala Harris ausgesprochen haben. Ist das eigentlich besonders frustrierend an der Geschichte?
Ja, ich meine, ja, doch, das ist schon frustrierend, gerade weil, also gerade bei Taylor Swift, wo man sich denkt, okay, jetzt passt es irgendwie so. Also wenn die, ja, aber keine Ahnung, dann ist halt da auf der anderen Seite halt ein Elon Musk, der halt gerade, also für viele Leute, der Inbegriff von Erfolg ist. Und die anderen sind halt KünstlerInnen. Und die haben sie gern und so, aber es kann mir schon vorstellen, dass sich viele Leute denken, naja, aber von Politik versteht die Taylor Swift jetzt nicht so viel oder so. Keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht anders erklären, aber dass man irgendwie dem Elon Musk doch so einen komischen, ja, so eine Leistung unterstellt und dann sagt, ja, irgendwo ist der auch ein Genie und so, keine Ahnung. Was heißt Genie? Das frage ich mich halt auch. Was heißt Intelligenz? Also wenn man sich diese Rede von Elon Musk anschaut, ich weiß nicht, das ist intelligent, keine Ahnung. Er ist halt irgendwie reich und hat Ideen und hat eine Zeit lang einen guten Riecher dafür, wo man sein Geld investiert oder so, aber boah, das ist schon ganz schwierig, da irgendwie mit Intelligenz zu argumentieren, in die eine oder in die andere Richtung.
Genau, und
Ja.
deswegen widmen wir uns jetzt intelligenteren Themen. Z 2019, 2021, 2023. Was sagt ihr das?
Da ist die Albumveröffentlichung.
Ja, das waren deine Alben. Nach dieser Logik müsste eigentlich 2025 das nächste kommen.
Ja,
Und?
es klingt gut.
Ja, geht sich aus?
Ich glaube schon, ja, wir arbeiten dran.
Sehr gut. Deine Texte sind eigentlich schon Kult, finde ich, also zumindest bei mir. Wie entstehen die? Wie oft gehst du da drüber? Wie viele landen im Papierkorb? Sammelst du auch, so wie der Tex Rowinowitz, der zuletzt bei mir im Podcast war, so Splitter, Satzanfänge oder wie kommst du zu diesen Texten?
Da habe ich jetzt leider die Antwort vom Tex Rubidowitz nicht gehört.
Naja, also die Antwort ist jetzt nicht so spektakulär, sondern Tatsache ist, dass er gute Satzanfänge sammelt.
Ah,
Und die
das ist
hebt er sich
gescheit.
einfach auf und irgendwann kann er sie vielleicht brauchen.
Ja,
Und ich denke mir halt,
also
bei dir sind da so
es ist
Fragmente, wo ich
natürlich
mir denke,
unbefriedigend zu sagen, es ist immer anders, aber es ist schon so. Ich merke dieses Jahr, dass es schon noch viel damit zusammenhängt. Also prinzipiell ist es, glaube ich. Ich habe nicht, ich, also es gibt ja auch so Leute, die da, ui, da war gerade ein großes Tier. Die
großes
so,
Tier im Sinne von Elefant oder Spinne?
na, ich weiß nicht, aus dem Augenwinkel jetzt ausgeschaut, wie so eine Ratte oder so, aber ich glaube, es war eher eine Fliege, die ganz nah an mir vorbeigeflogen ist. Naja,
Ratten fliegen
ich
aber eh
hoffe,
nicht besonders gut.
wobei, ich wurde schon vor Mäusen gewarnt in diesem Proberaum.
Okay.
Aber,
Aber wenn sie fliegen,
naja.
sind sie harmlos, weil dann sind sie Fledermäuse.
Ja, das stimmt. Man darf nicht zu viel bröseln. Naja. Ja, die Texte. meistens ist es schon so, dass man halt, also ich habe nicht so eine Routine, dass man sagt, ah, man setzt sich jetzt hin und schreibt 3 Stunden ein Gedicht über irgendein Thema und das macht man jeden Tag und nach 5 Tagen hat man 5 Lieder. So Alben sind bei mir meistens auch so Sammlungen. Also daher, dieses 2 Jahresabstand ist auch irgendwie ganz cool gewesen bis jetzt, weil ich halt immer wieder was schreibe und je nach Zeit halt auch dieses Jahr habe ich halt mehr Theater gemacht und dann ist es schon so, dass man eher sowas auffängt und aufschreibt und aber dann eher in die Schublade geht und nicht dazu kommt, das dann fertig zu formulieren oder so. Aber eigentlich ist es einfach immer so ein Umschauen und dann sich, ja, das sage ich eh oft, aber dass man sich ein dass man sich in der Welt umschaut und viele Fragen an das Leben hat und an die Leute und darauf versucht, sich einen Reim zu machen. Und das ist dann eine verdichtete Form, in der das alles ein bisschen weniger komplex wirkt oder auch weiter von einem wegrutscht. Also ich werde oft gefragt, oder oft, aber manchmal wird mir das so, manchmal sage ich, manchmal so wohlwollend anerkennend und manchmal aber auch eher als Vorwurf, dass ich so weise klänge in meinen Liedern oder meine Familie findet es dann auch manchmal obergescheit, so. Vor allem so das zweite Album, wo ich dann halt, singt man so über das Leben und über, wie man das so, Leben ist ein Verb und wie man das alles machen sollte. Und dann geht es irgendwie viel um den Tod und da war ich halt so 24 und wohlwollende Gemüter sagen dann, na Wahnsinn, was du schon alles weißt und nicht so wohlwollende Gemüter sagen, jetzt tu nicht so, als hättest du eine Ahnung. Und beide haben halt recht, weil ich glaube, ich bin wirklich nicht so weise, aber diese Lieder sind ja alle eher so Fragen oder Wunschvorstellungen. Also wenn man irgendwas nicht versteht und man schreibt ein Lied drüber, wie es sein könnte, hat man es ja immer noch nicht verstanden und ist immer noch derselbe Idiot. Aber hat so einen Versuch gestartet, wie das klingen könnte, wenn man eine Ahnung hätte. Und das ist dann weniger eine Antwort auf irgendwas als weiterhin eine Suche nach Antworten oder auch Frage genannt.
Aber du musst zugeben, sowas wie der Pyrenäentourist entsteht schon, weil es sich einfach schön reimt, oder? Oder hast du ernsthaft einen Pyrenäentouristen vor dir?
Ja, das zum Beispiel, es gibt nicht zu allen Liedern so eine konkrete Geschichte, aber das ist tatsächlich eine lustige Geschichte, da sind zwei Sachen passiert in dem Zeitraum. Mein Bruder ist weggefahren für ein halbes Jahr nach Südamerika, wandern unter anderem. Und die Pyrenäen sind natürlich nicht in Südamerika.
Sondern die Anden.
Aber das war mir in dem Moment nicht so ganz klar. Und dachte ich auch, man kann ja auch ein andermal in die Pyrenäen fahren. Das habe ich tatsächlich vor. Nächstes Jahr, schauen wir mal. Weil wenn man die Pyrenäen überquert, dauert das nur 60 Tage. Ich finde es ein gutes Vorhaben. Also das war so der eine Einfluss. Und das andere ist ja dann doch, dass gerade Pyrenäentourist, da war ich eben bei dem Konzert von den Bright Eyes in der Arena. Ich weiß, das hast du sicher auch schon gehört, das Interview. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber ich weiß nicht, der Clemens, mein bester Freund und Cellist, wurde von den Bright Eyes angefragt, ob er quasi, weil die suchen immer so lokale Bands, so lokale Streicher und Streicherinnen, die dann genau diese Streichsätze von den Bright Eyes spielen, damit sie nicht immer das ganze Streichorchester mitnehmen müssen. Und dann haben sie den Clemens gefragt. Und für mich war es halt der Wahnsinn, weil die Bright Eyes meine absolute Heartbreak-Band von vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren waren, so ich sag von 14 bis, ja, jetzt. Also ich glaube, immer wenn es einem schlecht geht, hört man Bright Eyes und dann geht es einem kurz noch schlechter. Aber irgendwie ist es auch so ein Katalysator. Und dann war ich ganz außer mir und bin da in die Arena gegangen. Und das war dieses Konzert, wo der Conor Oberst so ganz, also der Sänger, dem ging es so gar nicht gut. Ne? Und okay. Der ist so über die Bühne geschwankt und hat sich wahrscheinlich irgendwie doch betrunken und war so gar nicht dieser Teenie-Star, den man irgendwie noch so vor Augen hatte oder den man irgendwie hört, wenn man diese brüchige Stimme so hört. Man sieht da eher so einen, ja, irgendwie doch alternden und traurigen Mann, der immer noch dieses Lied singt, This is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you und so, dass er halt vor 25 Jahren geschrieben hat und das immer noch alle hören wollen und so. Und es war irgendwie wirklich tragisch, weil er so auch so immer wieder hingefallen ist und über das Schlagzeug gestolpert und das die Gitarre ausgesteckt und dieser arme Roadie ist die ganze Zeit herumgelaufen und hat seine Gitarren wieder eingesteckt und Sachen aufgefangen und das Bier vom Klavier gewischt. Also es war irgendwie doch sehr ergreifend und darin aber auch irgendwie ganz schön. Und der Conor Oberst hat immer so Ansagen gemacht zwischen den Songs. Und da war eine more devastating als die andere. Und da hat er gesagt, you know, everybody's dying and my brother died 5 years ago and my other brother's dying right now and my mother's dying as well and that's so. Und das hat, da ich gedacht, das ist Wahnsinn, was der so von sich gibt und wie traurig das alles ist. Und auch dann habe ich über diese Brothers Texte nochmal durchgelesen. Wahnsinn, wie viel Schmerz da drin steckt und dass ich immer dachte, ah ja, das ist halt so wie bei mir, dass man schon traurig ist manchmal, aber im Sorgen dann auch mal übertreibt, ja, und auch mal da in eine dunkle Ecke reingeht, in die man vielleicht sonst nicht gehen würde. Und dann ist es aber in einem Lied und dann ist es okay und irgendwie kann man in einem Lied auch viel mehr sagen und viel mehr fühlen, ohne dass dabei so ganz ernst wird. Das ist schon auch so eine gewisse Schutzschicht. Und dann diesen Conor Oberst zu sehen und sich zu denken, nein, bei dem ist das Lied eigentlich noch die fröhliche Variante von dem, wie es ihm so geht. Und dann habe ich mir diese Brightest-Texte durchgelesen, habe eher mit der Ansage, mal so ein richtig trauriges Lied zu schreiben, in dem so kein Twist kommt und in dem dann nicht am Schluss irgendwie eine lustige Pointe auf einen wartet, die einen so erlöst, sondern in dem es irgendwie so hängen bleibt, wie so der Nebel in den Gipfeln. Und das ist dieses Lied geworden.
Okay,
ja. Und dann ist der Jakob nach Südamerika gefahren und dann waren es die Anden und das war auch okay.
Dabei hat mich das Lied gar nicht so traurig gemacht. Da gibt es bei dir Lieder, die mich mehr traurig gemacht haben.
Ah ja,
das tut mir leid. Nein, ist ja wunderbar. Also so gern bin ich auch nicht traurig. Das, was du gerade erzählt hast, hat mich jetzt voll erinnert an ein Konzert von Sophia. Kennst vielleicht, ich weiß nur gerade seinen Namen nicht, aber Engländer. Und der ist in Hartberg aufgetreten und hat auch gerade erzählt, seine Mutter ist gerade gestorben und das war alles wahnsinnig tragisch.
Wie heißt der?
Sophia heißt die Band, aber die Band besteht in Wahrheit aus ihm. Wunderschönen, also großer Tipp, wenn du Bright Eyes magst, magst du vielleicht Sophia auch.
So wie Sophia der Name?
Ja, so wie Sophia Coppola, ja.
Ah ja,
sicher auch ungefähr ähnlicher Jahrgang, so wie der Conor Oberst, hätte ich gesagt. Ja, wenn wir schon bei Texten und bei Liedern sind, ich mag dich einfach nicht, spricht mir wahnsinnig aus dem Herzen. Könnte ich echt vielen Leuten vorspielen. Ist es jemandem bestimmten gewidmet?
Sehe ich nicht.
Gilt für alle. Gilt immer wieder.
Was, jetzt habe ich es nicht gehört, sag nochmal.
Ja, gilt für alle. Oder wie?
Ja, für manche.
Na, weil das klingt schon so, als wenn du, ich weiß nicht, in der Kindheit oder Jugend eine spezielle, ganz besondere, liebe Person um dich gehabt hättest und dann endlich schreibst du das Lied, um das alles loszuwerden.
Ja, ich glaube, das kann ich jetzt in diesem öffentlichen Medium nicht so mit einem Namen benennen, aber ich habe schon an jemanden gedacht und habe es aber auch dann, glaube ich, im Laufe des Schreibens schon noch an mehrere Leute gedacht. Und auch, ich fand, das ist ja zum Beispiel eher ein nettes Lied, also wo man eher so denkt, manchmal passt alles, aber es fühlt sich nicht so an. Und dann sucht man den Fehler so bei sich und denkt sich so, warum fühle ich mich da immer so unwohl? Der ist doch eh so nett und so gescheit und irgendwie Ding. Und ja, was soll's? Manchmal ist es einfach so und es passt auch. Und man erlöst so alle von dem Druck, dass es,
ja,
dass
voll.
Es sich immer gut anfühlen
mich
muss.
Mich tröstet das so, weil es ist echt manchmal, es tut mir leid, ich mag dich einfach nicht.
Ja, und dann, nachdem es allen so geht, ist es total die Erlösung, weil ja andere Leute das über mich auch denken. Und ich will die alle davon befreien, mich mögen zu müssen. Die können einfach sagen, Anna,
ich mag
es passt eh, ich mag es aber nicht. Ich sage, okay, ciao.
Ja, wobei die müssen sich bei mir mal vorstellen, die das über dich sagen. Ich habe dann bei meiner tollen Recherchetour auch noch gefunden, du hast ein Lied für das Neujahrskonzert geschrieben. Wie kommt denn das?
Also kein Lied, ein Text, ne? Also die Musik hat der Strauß geschrieben. Das ist eine Polka. Und da hat mich eines Tages der Franz Welser Möster angerufen. Und ich habe mich auch gewundert, dass er das macht. Ja.
Die haben alle deine Telefonnummer.
Das Konzert jetzt letzten Jahres, oder nein? Was? Auf 2023. Also schon, ist schon auch schon 2 Jahre. Und ich glaube, das war auch das erste Mal, dass die Wiener Sängerknaben mit den Chormädchen gesungen haben. Also, genau. Und ich glaube, es ging schon auch ein bisschen darum, einfach da, man kann ja beim Neujahrskonzert nicht alles neu und crazy machen, weil es einfach der ganzen Welt gefallen muss. Und das ist natürlich, also zu deiner Frage vorher, es ist das eine zu sagen, am Landestheater Innsbruck will man was machen, was nicht alle Innsbrucker verschreckt. Oder ich will irgendwas machen, wo die Einschaltquoten von 50 Millionen nicht sich halbieren, so. Aber ich glaube, so ein bisschen was versuchen war dem irgendwie ein Anliegen, wenn ich es richtig verstanden habe, damals. Und es war, genau, dann hat er mir so 2 verschiedene Strauß-Stücke geschickt. Ich natürlich gleich so, das kann ich nicht, Strauß, verstehe ich gar nichts davon, kann keine Noten lesen. Und dann habe ich es mir aber so oft angehört, dass es irgendwann eh auch nicht mehr. Und dann bin ich am Fahrrad gefahren und es waren überall Löwenzähne und ich habe dieses Strauß-Lied gehört. Ich habe mir gedacht, was soll es? Strauß war auch nur ein Mensch. Und dann habe ich mir diese ganze Heiligkeit weggedacht und das einfach geschrieben. Und dann hat es eigentlich auch Spaß gemacht. Aber ich wurde auch nicht wieder gefragt. Also, nein.
Naja, gut, das geht da nicht. Das macht man dann nicht gleich am nächsten Jahr wieder.
Du hättest ja, die aber Chance so eine gehabt, Operette, wer weiß.
Du hättest die Chance gehabt, die Publikumszahlen des Neujahrskonzerts zu halbieren und warst wieder zu nett.
Ich habe es nicht geschafft. Ja, aber ich glaube, dann hätte es auch nicht genommen. Aber auch lustig, weil da, das ist das Lied, es geht um einen Löwenzahn und eigentlich dachte ich eher so, also das singen dann die Chormädchen und die Sängerknaben und ich dachte, es soll sowas sein, was so einem auch irgendwie einen Mut macht und irgendwie einen so Ding. Und dann ist der Text, also für mich ging es eher so um Freundschaft und darum, dass man so sagt, ein Löwenzahn, das ist so geil, weil ein Löwenzahn ist eigentlich so eine voll unspezielle Blume, die wächst überall, ist eigentlich Unkraut, die Kaninchen fressen es die ganze Zeit. Keiner freut sich, wenn man einen Löwenzahn sieht. So. Und in seiner wahnsinnigen Banalität ist ein Löwenzahn trotzdem auch eine total tolle Pflanze. Wenn man genau hinschaut, ist das total weird und wie sich das verändert. Und da kann man so wegpusten im Herbst und so. Also hat auch so eine ganz tolle Eigenartigkeit. Und dass ich dann so dachte, das ist irgendwie ganz schön an Freunden, dass es eben nicht immer das Allerärgste und Allergeiste und Alleraufregendste sein muss, sondern irgendwie in sowas ganz Normalem oft was unfassbar Schönes und auch Vertrautes und Liebes liegen kann und so. Eben in genau dieser Alltäglichkeit auch oder so. Und dann wurde ich aber auch darauf angesprochen, dass der Löwenzahn doch so eine Revolutionsblume ist und so ein Symbol für den Widerstand. Ja, und das fand ich dann aber auch gut, weil ja, Freundschaft und Widerstand, ich meine, wenn wir jetzt dann alle aus politischen Gründen in den Untergrund gehen müssen, in den Kampf gegen das System, dann ist man auch auf gute Freunde angewiesen, die da mit einem Scrabble spielen.
Ja, und vielleicht Löwenzahnsalat essen. Der ist nämlich sehr zu empfehlen. Weil wir noch ein bisschen über Nettigkeit geredet haben, Kuratorin am Popfest in Wien, wie sucht man da aus und wie viele Leute sind seitdem total beleidigt auf dich?
Ja, sicher viele. Aber damit muss ich auch leben. Also, das war sicher das Schlimmste am Popfest, dass man so, es gibt ja eine E-Mail, also man darf sich da eigentlich gar nicht bewerben. Es ist ja ein kuratiertes Festival und insofern suchen das einfach die KuratorInnen aus. Aber natürlich gibt es eine E-Mail-Adresse, an die man schreiben kann und das verbreitet sich mit jedem Jahr mehr. Und bei uns waren es dann schon viele E-Mails, über die ich auch froh war, weil ich ganz viel tolle und seltsame neue Musik kennengelernt habe, aus allen Ecken des Landes und auch in verschiedenen, in großer Quantität und verschiedener Qualität, aber das war eine ganz, ganz coole Reise und ich habe mir auch jedes E-Mail tatsächlich durchgelesen, also ich habe nichts nicht angeschaut, aber ich glaube, ich habe auch nicht alles beantwortet und das hat mir dann schon auch leid getan, weil ich weiß, wie scheiße das ist, wenn man sich da traut, sich wo zu bewerben und dann kriegt man nicht mal eine Antwort. Ja, aber das habe ich damals einfach nicht geschafft und entschuldige mich hiermit bei allen, die das hören und die kein E-Mail bekommen haben, dass es einfach wahnsinnig viel zu tun war und ich das am Anfang auch unterschätzt habe, glaube ich. Aber ja, im Endeffekt war das, es ist ja dann trotzdem so, es macht einfach auch Spaß, sowas zu machen und das muss man auch lernen, dass es auch okay ist, wenn Leute einem nicht so gut gesinnt sind.
Und suchst du das dann eher so aus, dass es einfach dir gefällt, boing, aus, keine weitere Begründung oder dass du denkst, oi, das wird ein schönes, rundes Programm, was weiß ich, habe da eine gewisse Dramaturgie oder wie oder was?
Nein, ich habe das ja mit dem Oliver gemeinsam gemacht, mit dem Daring Concept und wir kommen so aus ganz anderen musikalischen Richtungen, also ich kannte auch ehrlich gesagt ihn vorher gar nicht und er mich auch nicht und dann war das irgendwie so ganz cool zu sehen, also sowohl einander kennenzulernen, aber auch kennenzulernen, was dem anderen und der anderen gefällt. Und wir haben auch, also dann war nie die Idee zu sagen, du machst die Hälfte, ich mach die andere Hälfte, sondern es ging wirklich darum, so zu schauen, okay, uns macht es so Spaß, sich mit was auseinanderzusetzen, was wir nicht kennen. Wir sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, denen es so geht. Und haben eigentlich, glaube ich, vor allem nach so Sachen gesucht, die in irgendwas sich sehr eigenständig anfühlen. Dass man sagt, ah, irgendwas daran hat man so noch nicht gehört oder kommt einem irgendwie, ja, neu oder seltsam vor oder mutig oder so. Und das war irgendwie ein gutes Auswahlkriterium, weil Sachen manchmal ganz toll sein können. Trotzdem hat man das Gefühl, ah, aber ich habe es jetzt auch schon wieder vergessen oder so. Und ich glaube, das war irgendwie, ja, das war irgendwie was, worauf wir dann so im Laufe der Suche gekommen sind, dass es immer was gab, was einen so aufweckt und interessiert. Und dass das dann auch ein bisschen, also dass das auch von Anfang an klar war, es ist nicht mein Geburtstagsfest und es ist auch nicht Olivers Geburtstagsfest, sondern es ist das Popfest und nicht alles, was da läuft, muss mir extrem gut gefallen, sondern irgendwie in sich kohärent sein und den Leuten letztendlich auch einfach vier coole Tage bieten, an denen sie aber eben nicht nur ihre Lieblingsacts hören, sondern sich auch mal trauen, da in eine kleinere Location zu gehen und irgendwas kennenzulernen. So, dass dieses Ganze, wir haben damals irgendwie gesagt, das ist so eine Schatzsuche und das fand ich eigentlich auch toll, zu sagen, es gibt Anreize hinzugehen, weil man nicht alles nicht kennt, aber es gibt Anreize zu bleiben, weil man nicht alles kennt. So. Und das war total cool. Und auch mit diesen ganzen Jazzmusikerinnen, weil ich ja mit Clemens und Alex gemeinsam arbeite, die beide eher so aus dem Jazz kommen und auch der Oliver da viele Connections hat und Österreich ja dann doch gar nicht so ein großes Land ist und die Musikszene dementsprechend auch nicht so groß, dass es voll viele Überschneidungen gibt zwischen klassischen Musikerinnen, Jazzmusikerinnen, die den Pop so ein bisschen abspeisen. Und das weiß man oft gar nicht, wie viele tolle Jazzmusikerinnen und Klassikerinnen da in den Pop-Songs vorkommen, die wir halt so hören oder mitsingen oder so. Und das dann wie so in Einzelteile zerlegen, diesen Kuchen nochmal so zurückzubacken und zu schauen, was die Bestandteile an sich sind. Das war eigentlich auch eine ganz coole Reise.
Ich habe gedacht, ich erzähle dir jetzt eine kleine Geschichte. Mhm. Über den Mauro Prosperi. Du hast wahrscheinlich noch nie von ihm gehört, nehme ich an. Der Mauro Prosperi ist italienischer Polizist gewesen und ist beim Marathon des Sable 1994 in einen Sandsturm gekommen. Er ist vom Weg abgekommen und wurde erst 9 Tage später mit minus 15 Kilo gefunden. Er hat mit seinem eigenen Urin gekocht, Fun Fact, oder auch nicht so fun. Das Interessante ist, also die Geschichte habe ich vorgestern entdeckt und hat mich ungefähr eine Stunde meiner Lebenszeit gekostet, dieser Geschichte nachzugehen.
Wann war das?
1994. Das wirklich Spannende am Mauro Prosperi ist aber, er ist gefunden worden, er hat quasi knapp überlebt, er wollte sich eigentlich umbringen, aber es ist nicht gelungen, weil das Blut schon so dick war, er hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, aber er hat nicht genug geblutet und so weiter und so fort. Das wirklich Spannende ist, er ist danach noch 6-mal beim Marathon des Sable mitgelaufen.
Oh,
teilweise Top-Platzierungen erreicht. Wie bin ich auf das gekommen? Was hat das mit dir zu tun? Nicht so viel, aber ich habe gehört, dass du gern laufst und lang laufst und gern mal so einen langen Lauf machen würdest über mehrere Tage. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber wahrscheinlich nichts Organisiertes, aber ich sag mal Marathon des Sable und dann habe ich plötzlich angefangen, über Marathon des Sable zu lesen. So, und warum erzähle ich dir das? Geht dir das auch manchmal so, dass du dich einfach im Netz verlierst und irgendeine Geschichte findest? Vielleicht sogar dann irgendwann ein Text entsteht draus? Oder bin das nur ich?
Im Netz.
Oder halt sonst wo. Also es können natürlich auch Grimms Märchen sein, aber...
Aber zum Beispiel, das ist ja wieder eine total motivierende... Also nicht, dass ich jetzt gern lustig Marathon des Sable, werde ich sofort googeln auch.
Ist ziemlich grausam.
Ich bin dabei. Also da finde ich, hast du ja was Urspannendes gelernt und du hast jetzt vor... Also ich finde, das ist ja eine total coole Nutzung des Internets, dass man das als so Abenteuerreise begreift, wo man sich von einer Liane zur nächsten schwingt und schaut, was die Welt so zu bieten hat. Das ist ja irgendwie eh toll. Es passiert mir halt dann eher oft, dass man sich mit so Schaß beschäftigt. Also, dass man gerade auf Instagram oder so dann, keine Ahnung, nur drauf geht, um zu schauen, welche buddhistischen Memes mir der Clemens schon wieder geschickt hat. Und dann bin ich plötzlich bei noch halbwegs lustigen Sachen von irgendeinem Typen, der jongliert und währenddessen Nicolas Cage Kissen mit Pailletten draufstreichelt, keine Ahnung. Aber was, ich komme dann schon auch in ganz dunkle Ecken dieser Plattform mit irgendwelchen Müttern, die ihre Töchter schminken. Und da merke ich dann oft, dass es mich gar nicht so bereichert und dass es mich auch eher frustriert als inspiriert. Und auch, also Instagram ist ja, glaube ich, wirklich teilweise eine nicht so gute Plattform, weil man. Also ich verliere mich nicht so oft im Netz, weil es mir nicht so gelingt, mich so konstruktiv zu verlieren wie du. Und deshalb endet das dann meistens eher in so einer gewissen Frustration. Darum vermeide ich das wahrscheinlich eher. Es passiert mir schon, dass man so gewisse Rabbit Holes, wenn man so sich in irgendwas reinsteigert. Also eben das Schlimme ist halt, dass ich mich gerade im Theater dann meistens mit den Themen befassen muss, die ich gerade behandle. Anfang des Jahres habe ich ein Stück gemacht, das hieß Keeping Up with the Penthesileas von Thomas Koek und Mattea Medet. Und da ging es um die Penthesilea, also Penthesilea meets Kim Kardashian. Und ich habe vorher nie die Kardashians geschaut. Und wenn man das dann mal beginnt und dann auf YouTube ist und alle Spin-offs von den Spin-offs von dem vierten Spin-off der dritten Staffel von den Kardashians schaut und glaubt, man hat wirklich schon alles gesehen und dann kommt noch irgendein Video um die Ecke und dann noch eine Arte-Doku über Kim Kardashian. Und dann ist man so, ja, es fühlt sich schon dreckig an, aber ich muss es auch irgendwie für die Arbeit tun. Und da war es noch im ersten so, dass man wirklich in dieses Rabbit Hole gefallen ist und auch so einen guten Output dafür hatte, wenn man auf die Probe kommen konnte und sagen konnte, wisst ihr, was ich gestern gefunden habe? Kylie Jenner in einem Rollstuhl als Werbung. Genau, also insofern kenne ich es dann und merke, dass ich das Interesse durchaus habe. Jetzt habe ich es halt mit der Zauberei, weil ich jetzt gerade ein Stück über Zauberei mache, wo man dann immer wieder in so kleine Rabbit Holes stapft. Aber ich merke, dass es mir eher passiert, wenn ich so einen Auslöser dafür habe. Aber auf Instagram ist halt das Frustrierende auch, dass man immer sieht, du kannst eh alles schneiden, gell? Entschuldigung. Aber ich finde, mit Kopfhörern redet man auch viel lieber vor sich hin, weil man so, das ist wie so Psychoanalyse, Assoziationsstrudel. Das so auf Instagram sehe ich dann, und wenn, es ist eh nicht so schlimm, aber dann sieht man irgendwie so ein Schminktutorial oder sowas und es passt eh, Schminken ist ja nichts Böses, kann man machen, aber so man sieht irgendwie so irgendeine Person, die sich halt dann so anmalt und so und es dauert irgendwie 2 Minuten und währenddessen spielt es, am Anfang weint sie vielleicht weint sie am Anfang und das ist traurige Klaviermusik und dann schminkt sie sich und drunter steht irgendwie sowas wie Bad Days Will Pass oder so und dann hat das Millionen Views und dann schreiben da hunderttausende Leute drunter, dass sie das so inspiriert. Und dann denke ich mir, das ist super. Es ist super, dass dieses Video Leute inspiriert. Aber ich verstehe es, ich verstehe so viel nicht. Ich habe dann das Gefühl, es gibt eine ganz große Welt da draußen, mit der man irgendwie so wenig gemein hat. Und das ist vielleicht so ein Reality-Check, der einen auf Instagram immer wieder ereilt. Vielleicht auch nicht schlecht, ich weiß nicht.
Wie ist der Zufall so will, habe ich tatsächlich eine Instagram-Frage mitgebracht. Weil das ist anscheinend ja wirklich dein zentraler Kanal. Auf TikTok habe ich dich zum Beispiel nicht gefunden, aber vielleicht habe ich nicht gut genug gesucht.
Ja, bin ich zu alt.
Ja, mein Gott, ja. Da gibt es sehr viel Ältere auf TikTok, aber anyway. Was ich mir nur gedacht habe, ist Social Media jetzt überhaupt noch wichtig für dich und für deine Generation oder ist der Algorithmus eh schon so beinhart, dass eh nur mehr Taylor Swift durchkommt?
Naja.
Also es bringt schon was.
Ja, also ich weiß nicht, was es bringt. Ich weiß halt, dass so, ich benutze es halt, wenn pragmatisch so, heute Abend spiele ich in Mainz, kommt's vorbei, sonst findet das Konzert nicht statt. Das hilft meistens schon, weil ich halt nicht so, weil ja gewisse Leute das dann doch sehen. Gerade für Konzertankündigungen habe ich schon das Gefühl, dass es noch was bringt. Manchmal, wenn ich mit Clemens irgendwo hinfahren muss und er nicht auf sein Handy schaut, schreibe ich ihm auch auf Instagram oder verlinke ihn in einer Story, weil ihm das dann so peinlich ist, dass er dann schneller mal antwortet. Dafür ist es auch ganz praktisch. Aber ich mache jetzt keinen großen Lifestyle-Content oder so. Wenn man Social Media brauchen würde, dann hätte es das früher schon gegeben. Also ich finde, es ist ein Phänomen, das von intelligenteren Leuten schon öfter und besser besprochen wurde als von mir. Bei mir ist es eine Hassliebe. Manchmal bringt es mich sehr zum Lachen und manchmal finde ich eben Teile einer Welt, die mir sonst verschlossen blieben und bin froh darüber, dass ich so einfach Zugang dazu habe. Es ist natürlich auch irgendwie super für Leute, die sonst in den Medien nicht so vorkommen, gerade für marginalisierte Randgruppen und so, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie super, dass sich jeder eine Plattform schaffen kann und die Follower und Followerinnen findet, die es interessiert und so. Ich bin auch jetzt niemand, der sagt, das ist alles nur ein Scheiß. Ich glaube, es gibt ja sehr wohl auch konstruktive Aspekte daran. Aber es ist wie mit Alkohol. Man muss halt sich überlegen, ob man es zum Frühstück trinkt oder am Abend.
Genau. Die besten Aufrufzahlen bei meinem Instagram-Feed waren immer bei meinen Postings Montag 6 in der Früh und das hat mich immer traurig gemacht. Ja, weil die Leute stehen auf und machen als erstes Instagram auf, um sich irgendwie in die Woche zu beamen. Ich habe jetzt noch 2 Fragen, bevor wir ins Finale dieser Veranstaltung kommen. Die erste Frage ist, jetzt ist bald schon wieder Jahresende. Gib uns doch noch einen kurzen Ausblick über das, was 2025 passieren wird. Es wird vermutlich ein neues Album kommen. Was machst du denn am Theater? Das wird man ja wahrscheinlich auch nicht von einer Woche auf die andere planen. Das wirst du ja auch schon ungefähr wissen.
Ja, also ich bin ab Februar im Volkstheater in München wieder. Da machen wir die Nashörner von UNESCO. Das steht fest. Und dann ist doch, weiß nicht wie geheim, aber es zeichnet sich wieder was am Rabenhof ab in Wien. Genau, das ist dann so gegen Ende des Jahres. Und wenn alles gut geht, dann wird dieses Album dazwischen erscheinen.
Samt einer geschmeidigen Tour, nehme ich an.
Ja, genau.
Sehr gut. So, jetzt kommt die letzte Frage vor dem Finale. Du bist zu witzig, fängt der Song Der Witz an auf dem Album Notre Dame. Bist du eine, die Witze aushält, die vielleicht sogar welche erzählt?
Ja. Ja, also ich habe ja, dieses Lied eigentlich geschrieben, weil ich so schlecht im Witz erzählen bin. Also weil mein Bruder mir immer gesagt hat, dass ich die Pointe so runterfallen lasse oder irgendwie den so schnell erzähle, dass man irgendwie nicht mitkommt und dann oder nuschel und dann. Also es ist wieder antiklimatisch, wie ich Witze erzähle. Wer den Katzenwitz mal auf einer Bühne gehört hat, der weiß, wovon ich spreche. Man verliert sich dann irgendwie so schnell in Ausformungen, die gar nichts mit der Pointe zu tun haben und dann ist die Pointe gar nicht so gut und dann sind alle so ein bisschen genervt, dass sie jetzt so lange sitzen mussten für einen Witz, der auch in einem Drittel der Zeit funktioniert hätte. Und deshalb habe ich eigentlich dieses Lied geschrieben, das dann eigentlich gar nicht so ein lustiges Lied war. Aber so ist es eigentlich entstanden. Aber eigentlich muss ich ehrlich sagen, dass ich Witze schon sehr liebe. Ich finde, das ist eine ganz tolle Art der Kommunikation. Es gibt ganz viele schlechte Witze. Aber mein Vater hat uns immer ganz viele Witze erzählt. Und auch wenn man nicht drüber lacht, es ist irgendwie so nett. Es ist irgendwie so eine kleine Performance. Das Beste ist, wenn Kinder Witze erzählen, weil sie nie genau wissen, also wenn sie es schaffen, dass die Pointe gut kommt, dann wissen sie nicht, warum alle lachen. Und wenn die Pointe nicht gut kommt, lachen trotzdem alle. Es ist einfach super.
Ja, aus der Ecke kommt jetzt nicht mehr raus. In unserer Signation heißt es gutes Essen und schlechte Witze. Ob es jetzt ein guter ist oder ein schlechter, den Versuch würde ich jetzt gern wagen.
Was? Soll ich erzählen?
Ja, bitte.
Welchen?
Irgendeinen.
Irgendeinen? Okay. Aber jetzt geht's dann los, gell? Treffen sich zwei Kerzen, sagt die eine zur anderen. Was machst du heute Abend? Sagt die andere, ich gehe aus. So.
Der war schon ganz gut, ja.
Ja, dann gibt es noch einen.
Bitte gern.
Jetzt aber, als der letzte. Der Katzenwitz sehe ich jetzt nicht, weil der dauert zu lang. Das sprengt den Rahmen. Da müssen wir eine eigene Session vereinbaren. Weil das sind zwei sehr redefreudige Katzen. Wie geht er? Treffen sich zwei alte Freunde. Sie kennen sich so lange, dass sie alle ihre Witze schon auswendig kennen. Sie haben sich aber auch sonst nicht viel zu sagen. Ne? Alte Freunde halt. Und haben ihre Witze mittlerweile schon durchnummeriert. So, also von 1 bis 483. Und dann sitzen sie zusammen und trinken so ein Bier und dann sagt der eine so 34. Und dann sagt er so, ah, er ist lustig, sagt der andere. 72, sagt der erste. Ja, weiß nicht, ob man den noch erzählen kann, ist schon ein bisschen grenzwertig sexistisch, sagt der andere, ja voll. Sagt der andere 14, sagt er. Ja, müdes Lachen. Sagt der andere Freund wieder. 132, bricht der Freund vor Lachen nieder, er wälzt sich am Boden, kann sich gar nicht mehr halten, sagt der andere, hä, was ist denn jetzt los, sagt er, den habe ich noch nicht gekannt.
Der ist aber richtig nice, der ist richtig gut. Sehr schön, großartig, bin echt froh, dass wir das probiert haben, das Experiment. Bisher ist es meistens schief gegangen, selbst Manuel Rube hat an dieser Stelle einen echt schlechten Witz erzählt und der war jetzt ausnahmsweise mal gut. So, liebe
Anna.
Hast du
auch einen guten Witz? Darf ich?
Ja,
gut.
Ja, na okay, ich fürchte nur, ich habe ihn damals schon erzählt bei Manuel Rube, aber ist ja wurscht, hören ja die Leute eh nicht alle Folgen. Kommt ein französisches Pferd in eine Bar und sagt, ich hätte gern einen Cognac. Und sagt der Barkeeper, bist du überhaupt schon 18? Und sagt das Pferd, ui. Den habe ich selber erfunden.
Hey, ist nicht schlecht.
Ja, also ich finde auch, schlecht. Der ist total okay.
Ich erzähle immer diesen, warte, kommt ein, ja, ich frage mich bei Konzerten dann immer nach einem Witz, ob mir das, oder oft, ob mir immer noch ein anderer erzählen kann, damit ich vor dem Witz nicht immer denselben Witz erzähle. Und dann hat mir mal jemand einen Witz erzählt, kommt ein Rauchfangkehrer in die Bar, sagt der Barkeeper, der geht aufs Haus. Genau, so geht er. Und ich wollte ihn nacherzählen, aber habe gesagt, kommt ein Feuerwehrmann, also auf der Bühne, da kommt ein Feuerwehrmann in eine Bar, sagt der Barkeeper, der geht aufs Dach. Nein, der gehört aufs Dach, so hat er es gesagt. Und es war natürlich totes Schweigen im Publikum. Der Clemens hat mich ratlos angeschaut, worauf ich damit hinaus will. Und dann habe ich herumgeraten und dann ist es doch irgendwann auch gegangen. Aber das war, glaube ich, dann eher der Beweis, dass man Witze lieber singen sollte, ja.
Ich glaube, es wird irgendwann so weit kommen, dass Anna Mavo erstens ein Lyrikband veröffentlicht und zweitens möglicherweise entweder ein Witzbuch oder vielleicht sogar eine Witz-Vinylplatte. Ich würde es kaufen.
Witz-Vinyl. Ja, da merke ich mir den Remix auf jeden Fall.
Ja, so, unsere letzte Rubrik heißt in aller Kürze. Kurze Fragen von mir, bitte kurze Antworten von dir. Singst du in der
Wie kurz? So ein Wort, oder?
Ja, wenn es geht, ja. Und wenn es nicht geht, okay, dann halt ein bisschen länger. Singst du in der Dusche?
Ja.
Lieblingsdinosaurier?
Brontosaurus.
Beste und schlechteste Eigenschaft von Wien?
Boah, beste Eigenschaft? Ö1. Aber es ist für ganz Österreich. Aber es ist, Wien gehört ja zu Österreich. Schlechteste Eigenschaft, dass es nicht am Meer liegt.
Mhm, sehr schön. Du könntest mit Judith Holofernes oder mit Amanda Palmer Abendessen gehen. Du kriegst die Handynummern der beiden. Wen rufst du zuerst an?
Amanda Palmer.
Sehr gut. Letzte Frage, rot oder schwarz?
Rot.
Passt. Es war jetzt nicht politisch zu verstehen. Einfach nur so.
War das politisch gemeint?
Nein, war nicht. Das war einfach nur so philosophisch. Eine Casino-Frage eigentlich und da stößt sich ja auch keiner dran.
Ich war noch nie im Casino tatsächlich.
Ja, ich schon, aber nur beim Fotoshooting. Es war ziemlich deprimierend.
Ja,
da stehen die Leute nämlich alle bei Automaten und schmeißen Geld rein. Das ist nicht so, dass es dann so ausschaut wie bei James Bond und alle spielen Roulette, sondern da sitzen ganz viele verzweifelte Menschen und schmeißen Münzen in Automaten.
Ja. Ja, das hast du mir schmackhaft gemacht.
Ja, bitte, unbedingt. In Graz gibt es ein tolles Casino. Oder Casino Mond an der slowenischen Grenze ist, glaube ich, noch schräger. Da treten dann alte Schlagerstars auf.
Wir waren ja da in Las Vegas, da auf diese Kalifornienreise mit den Eltern. Und da war ich halt noch nicht 21 und da wurde man immer so vorbei. Also man musste durchs Casino durch, um ins Hotelzimmer zu kommen. Und da wurden wir dann immer so vorbeigeschleust am Casino von so Securities, damit die Kinder quasi nicht spielen. Darum habe ich da dann auch nicht so einen Einblick bekommen. Aber das ist so ein ganz mystisches, so, oh, nicht schauen, nicht schauen, da spielen die Erwachsenen.
Uiui. Ja. So, liebe Anna, wir sind fertig für heute. Ich danke dir vielmals, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Ja, danke, zurück.
Ich wünsche dir viel Erfolg für 2025 und sicher auch für 2026. Ich hoffe, du kommst wieder mal in unsere Gegend und ich kann mir wieder ein Konzert anschauen samt Bühnenwitz.
Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Ansonsten danke an das Pod für die Produktion und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeibleiben. Sowie danke an Ulla Kurika, unsere Finnin, die wieder in Finnland wohnt. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und auf Wiederhören.
Das war der Haub und Taucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.